Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Okay. Gut, können wir?
Wir können.
Ja, Tag zusammen. Wir haben heute Wilde Wunder mal wieder zum Thema Wölfe und ich freue mich besonders, dass Axel Gumille da ist. Ich habe mit ihm schon mal ein Interview geführt. Damals haben wir es aber nur in Schriftform, das findet ihr auch auf meiner Homepage, geführt. Ich freue mich darum, weil er ganz viele verschiedene Perspektiven auf Tiere, auf Zoologie hat und insbesondere auf Wölfe. Wir haben uns in der Lausitz kennengelernt, an einem bekannten Wolfsbeobachtungspunkt und auch über einen gemeinsamen Freund, Carsten Nitsch. Und der Axel ist Journalist, er ist Biologe, er ist Filmemacher, er macht wunderschöne Fotos und vielleicht sagst du selber mal, was sind eigentlich die Themen, die dich so antreiben? Was ist eigentlich so die große Klammer deiner Projekte jetzt, wenn du mal so 10, 20 Jahre zurückschaust?
Ja, Achim, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Finde ich ganz toll, dass ich bei dir im Podcast ein bisschen was erzählen kann über meine Leidenschaft, die wilden Tiere. Und das ist eigentlich mein Antrieb, ne? Also ich finde wilde Tiere absolut großartig, schon seitdem ich ein kleiner Junge war und habe in der Wege gesucht, die draußen erleben zu können und fand das immer, das war eine Sternstunde, wenn ich mal was gesehen habe, hat halt klein angefangen, ne? Vor der Haustür in Deutschland, in Hessen zunächst mal. Und ich wollte in die große, weite Welt und das, was ich aus Kinderbüchern kannte, selbst mal erleben.
Das war eigentlich mein Antrieb zunächst. Und jetzt hatte ich gerade einen Podcast mit dem Oliver Krüger, der sagt, so als Biologe in der Forschung mit großen Tieren zu arbeiten, ist schon fast ein bisschen verpönt und mit Vögeln und so, muss man sich fast für entschuldigen. Jetzt weiß ich, du hast dich, glaube ich, auch mit Tigern schon beschäftigt, du hast dich mit Wölfen, mit der Tierwelt in Indien, glaube ich, auch. Ne? Also du bist ganz gut rumgekommen. Auf dem Mars glaube ich noch nicht, aber sonst hast du alles durch. Also, und es waren häufig große Tiere, ist das richtig?
Ja, genau. Also tatsächlich so vor allen Dingen große Karnivoren, die fand ich mal besonders spannend. Also ja, ich hatte das große Privileg, mir anzuschauen, zum Beispiel, wie leben Menschen mit Tigern in Indien? Wie leben Menschen mit Löwen in Afrika oder mit Bären in Teilen Europas? Und diese Nachbarschaft fand ich mal ganz spannend. Und als dann die Wölfe zu uns kamen, dann wusste ich, das ist eine große Geschichte, bei der ich, das ist, weil ich dabei sein möchte. Ja, vorher musste ich mal viel rumfahren und dann kamen die Tiere zu uns, zu mir. Ja, aber genau, ich war also praktisch viel unterwegs, war sehr viel in Indien, weil ich auch tatsächlich so ein Fan vom Dschungelbuch bin. Das war der erste Film, den ich als Kind im Kino gesehen habe. Also die Disney-Variante, er kam mehrfach in die Kinos immer wieder und den habe ich gesehen, fand ich total super. Und ich wollte dann unbedingt mal so die Tiere des Dschungelbuchs live erleben. Und da habe ich dann, es hat lange gedauert, aber ich habe dann tatsächlich so ein Buchprojekt gemacht, mein Dschungelbuch, und bin den Tieren des Dschungelbuchs hinterher gefahren. Also ich habe dann Shere Khan, den Tiger, gesucht, Balu, den Bär, hatte den Elefanten und wollte nämlich dann auch die Wölfe sehen, die den Mowgli aufgezogen hatten. Das war eine echt schwierige Nummer, aber das waren auch die ersten Wölfe, die ich gesehen habe. Indische Wölfe, Canis lupus palipes, das waren die ersten Wölfe, die ich wild lebend in freier Natur gesehen habe. Das war aber auch lange, bevor die Wölfe dann zurückkamen nach Deutschland.
Das wir wollten eigentlich uns ein bisschen fokussieren, aber jetzt hast du einen Fehler gemacht und über indische Wölfe angefangen. Und vielleicht ganz kurz schon mal zu Beginn so ein kleiner Seitenausflug, weil was ich über indische Wölfe zu wissen glaube, ist, dass es da sehr ausgeräumte Landschaften teilweise gibt mit viel so sehr kleinteiliger Viehhaltung, sehr wenig Wildtiere nur noch als Beute. Und dann so Schafe, Ziegen werden teilweise auch von jungen Mädchen gehalten und daher auch manchmal die Probleme, dass wirklich da auch Kinder von Wölfen angegriffen werden, weil sie keine Beute mehr finden. Das ist so gerade mein Bild, was ich so in der Literatur gefunden habe. Ich war selbst noch nicht in Indien. Was hast du für ein Bild? Ist da was dran oder wo leben da Wölfe?
Also die Wölfe leben in vielen Bereichen Indiens und dass es da keine Wildtiere gibt, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Es gibt unfassbare Mengen von Wildtieren, was vor allen Dingen an der Religion liegt. Also die in Indien herrscht der Hinduismus vor, gibt da mal natürlich Islam oder Buddhismus, aber praktisch vor allen Dingen eben halt, also prägend ist für das Land ist der Hinduismus und der schätzt ja alle Lebewesen. Also der hat hier einen großen Respekt vor jeder lebenden Kreatur. Im Christentum sagt man, macht euch die Erde untertan. Das ist im Hinduismus nicht so. Oder im Buddhismus, da könnte jedes Lebewesen, also wenn man jetzt in ländlichen Regionen ist, wo man zum Beispiel an Reinkarnation glaubt, da könnte praktisch jedes Tier theoretisch ein Verwandter von dir sein. Also so war es zumindest früher, dass viele Menschen geglaubt haben. Aber diese Wertschätzung des Lebens, die hat auch bis heute in dieser aufgeklärteren Zeit überlebt. Und eine Folge davon ist, dass man eben in sehr vielen Bereichen überall Wildtiere sieht. Also man hat da, ich sag mal, das Tierparadies an der Bushaltestelle. Dadurch, dass da auch gejagt wird, sind die Tiere überhaupt nicht scheu. Das heißt, man sieht wirklich überall irgendwelche Wildtiere. Das heißt, eine unfassbare, tolle Vogelwelt. Überall sitzen Wiederhapfer und Racken auf den Telefonleitungen und Papageien und alles ist voller Drongos und Reiher und super viele verschiedene Greifvögel. Also es ist eine total große Vielfalt. Und man sieht aber auch einfach Gazellen und Antilopen und Hirsche an der Landschaft rumstehen. Das ist ihnen total normal. Also es gibt eine große Vielfalt an wildlebenden Beutetieren. Es gibt natürlich auch eine große, also eine unfassbare Menge an Schafen und Ziegen. Und natürlich fressen die Wölfe auch Schafe und Ziegen. Einfach weil es halt so viele von denen gibt.
Ja, ich glaube, jetzt war mein Bild wahrscheinlich, müssen wir jetzt auch gar nicht so weit vertiefen. Aber ich kann mir vorstellen, woher das jetzt herkommt. Erstmal ist ja Indien unfassbar groß. Das vergisst man ja, wenn man auf die Weltkarte guckt und da den Zacken sieht, aber wenn man das übersetzt, ist es ja unfassbar groß. Und ich glaube, mein Bild kommt so ein bisschen aus der Studie der dokumentierten Wolfsgefährdung, also wo passiert so etwas? Und dann bezieht sich das wahrscheinlich dann eher auf einen kleinen abgegrenzten Teil von Indien, aber nicht auf die großen Bereiche, die du dann vielleicht auch gewähren hast. Das weiß ich nicht genau zu tun, ne? Ja.
Verschiedenen Schutzgebieten und da haben die Wölfe, also zum Beispiel ich war in einem Gebiet, haben die Wölfe vor allen Dingen Hirschziegen, Antilopen gejagt. Das ist so die normale Route von denen. Ich habe sogar ein Bild davon. Also jein, ich habe jetzt wirklich die Jagd, das habe ich noch nie wirklich bekommen, aber ich habe zumindest gesehen, wie die Wölfe tagsüber an den Antilopen vorbeilaufen und die dann sehr, 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 sehr aufmerksam geschaut haben, was sie gemacht haben. Also das ist halt dort die Beutetierart, in dem Gebiet, wo ich unterwegs war. Das ist jetzt wirklich die natürlich, Entschuldigung.
Ja. In Westindien ist es, in Gujarat ist. Ja. Jetzt würde ich dich natürlich gerne bitten, ich weiß nicht, ob das geht. Hast du denn mal so ein Bild von so einem indischen Wolf, was ich auf der Homepage dann zeigen kann und von so einer Hirschziegenantilope? So, dass man, also wenn wir jetzt schon drüber reden, kannst du dir mal überlegen, ja, genau, was zur Verfügung stellen. Ja, ja. Okay. Aber jetzt vielleicht mal zu dir. Also du hast viele sehr, ja, also ich will jetzt nicht schönes Buch sagen, weil das wäre jetzt, wie gesagt, allgemein Platz. Also man merkt einfach, wer auch schon mal mit Fotografen, mit Filmern gearbeitet hat, der weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn man einfach bestimmte Dinge zeigen will, ne? Also ganz oft sitzt man im Nebel oder bei schlechtem Licht oder da die Würfel machen was Interessantes, aber an einem falschen Ort oder wie auch immer. Also bis man richtig einfach so verwertbare Fotos hat, das dauert. Und ich weiß von dir, wir kennen uns halt schon ein bisschen, dass du sehr viel Zeit draußen verbracht hast. Und da sieht man in dem tollen Buch, was ich direkt gekauft habe, als es da die erste Auflage hatte, als es neu rauskam. Jetzt ist es die vierte. Du meinst von Deutschland? Genau, Deutschlands wilde Wölfe ist jetzt halt eine neue Auflage und du hast gesagt, da hat sich jetzt einiges geändert. Was hat sich eigentlich geändert? Weil das ist wirklich ein fantastisches Buch.
Vielen Dank. Also es hat sich wirklich extrem viel geändert im Vergleich zu den ersten Fassungen. Also zum einen ist es dicker, es gibt irgendwie, ich glaube, 32 Seiten mehr. Jura praktisch die Kapitel, die so ein bisschen sich mit der Historie befassen. Da hat sich wenig getan, denn die Historie ist natürlich unverändert. Aber komplett neu ist zum Beispiel die Forschung. Das wilde Nachbarn ist komplett, ja, also sehr, sehr stark überarbeitet. Es gibt ein neues Kapitel über das IZW, das Institut für Zoo- und Wildtierforschung, wie die Tothunde bearbeiten. Und das war auch super spannend, da fotografieren zu können. Es gibt ein neues Kapitel über Politik, ja, der Wolf zwischen Wissenschaft und Forschung.
Ah, gut, machen wir heute noch. Zwischen Wissenschaft und Forschung, weil ist da das Delta eigentlich.
Ja, das ist also die Quatsch. Okay, da setze ich jetzt nochmal an. Es gibt ein neues Kapitel, Schützendes Schießen zwischen Wissenschaft und Politik. Und ja, ich glaube, das war ganz wichtig, da so neue Aspekte da einzufliegen. Dann ist ein großer Service-Teil hinten drin, wo man praktisch so weiterführende Adressen hat, also für alle, die sich weiter über Wölfe informieren möchten. Natürlich sowas wie jetzt Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, aber dann auch die jeweiligen Ansprechpartner in den Ländern, auch für Herdenschutz natürlich. Das heißt, wer da irgendwie weiterkommen möchte mit bestimmten Fragen, der findet da dann die entsprechenden Links. Und der ganz entscheidende Teil natürlich, eigentlich sind, ich glaube, 75-80% der Fotos neu. Also es gibt dann wirklich mehr und bessere Fotos. Warum? Weil ich den Tieren jetzt ja schon seit fast 20 Jahren auf der Spur bin und trotz vieler Misserfolge hatte ich dann doch mal ein paar Treffer zwischendurch und da bin ich sehr froh und die sind alle in dem Buch drin und es gibt ja inzwischen auch, sag mal, leistungsfähigere Kameras, vor allem die Sensoren, das heißt, die sind extrem lichtempfindlich. Ich habe da auch, ich erinnere mich jetzt an eine Doppelseite aus dem Buch, die ist nach Sonnenuntergang gemacht. Das war früher undenkbar. Das ging ja. Heute kann man sowas entrauschen und sieht immer noch top aus. Und man denkt, krass, krass, krass. Das ist natürlich jetzt nicht in völliger Dunkelheit entstanden, aber das ist sozusagen dieses, ich sag mal, Büchsenlicht. Also sozusagen zwischen Sonnenuntergang und völliger Dunkelheit, da vergeht ja nochmal eine halbe Stunde und beim Sonnenaufgang ist es dasselbe. Und in diesem Zeitraum bewegen es die Wölfe ja oft. Ne? Und da konnte ich früher halt einfach konnte halt im Fernglas gucken, aber nicht fotografieren. Und das hat sich tatsächlich geändert. Also weil man leistungsstärkere Sensoren, lichtempfindlichere Sensoren hat und es gibt inzwischen auch kleinere Objektive, leichtere Objektive, mit denen man sich im Gelände bewegen kann. Ein normales Objektiv ist ein 800er Objektiv. Das war früher so schwer, das konnte man nur stationär benutzen. Man braucht halt riesiges, kräftiges Stativ und heute kann ich mit dem Ding rumlaufen. Das bringt mir zwar auch nicht so wahnsinnig viel, weil ich natürlich praktisch meine Strategie ist ja, ich bin nicht da. Wenn ich rumlaufe, dann kriege ich das mit. Aber theoretisch ist es halt super. Ich kann halt irgendwo hinlaufen. Ist alles machbar. Also es gibt eine bessere Technik und das hilft unbedingt bei der Fotografie und hat immer auch dabei geholfen, jetzt Deutschlands wilde Wölfe in der komplett neuen Fassung zu illustrieren. Und da hat sich, also man ist, ich glaube, ist nicht so wichtig, sie mal wieder zu erkennen. Ja.
Du hast gerade schon ein spannendes Thema angesprochen, finde ich, weil das Bild vom Wolfsverhalten ist bei vielen, ja, der ist nachtaktiv, der kommt in der Dämmerung raus und da gibt's ja schon seit längerem auch Studien, auch über die Wölfe in der Lausitz in Sachsen, wo dann man sieht, die sind auch tagsüber unterwegs. Ich selbst habe ja, also gerade so an Rendezvous-Plätzen, also da, wo dann die jungen Wölfe aus dem aktuellen Jahr in der Nähe der Höhle irgendwo einen schönen Platz haben, wo sie dann betreut werden, während die großen Wölfe, die erwachsenen Wölfe jagen, unterwegs sind. Da haben wir häufiger schon Aktivität wirklich da den ganzen Tag über gesehen. Aber auch so kann er mir eigentlich auf jedem Waldweg immer mal einen Wolf begegnen, auch tagsüber. Wie ist da dein Blick? Hattest du da auch schon mal so überraschende Begegnungen?
Die hatte ich in der Tat.
Also ich kann das prinzipiell bestätigen, dass man praktisch zu jeder Zeit mit einem Wolf rechnen muss. Also ich hatte auch schon einen Fall, der benötigt ein Fahrrad, gerade so rumgefahren mittags und wollte einfach so mal ein bisschen, so meine Geländerunde machen, einfach so gucken, okay, die sitzen jetzt gerade auf, war gerade angekommen und dann lief mir mittags ein Wolf entgegen, also auf den Weg, wo ich Fahrrad gefahren bin. Natürlich konnte ich nicht reagieren.
Du hattest nicht für ein 800 er sofort Schuss.
Nein, das habe ich ja sicher verpackt dann auf dem Rücken. Also doch, wir haben diese Begegnung blieb ohne fotografische Dokumentation. Aber ja, klar, auch das kann einem passieren. So rein von der Wahrscheinlichkeit ist es schon so, dass man praktisch zu den Dämmerungszeiten häufiger Wölfe sehen kann als mitten am Tag. Es ist nicht ausgeschlossen. Gerade die Jungen, die Welpen, die sind natürlich eher tagsüber unterwegs als die Alten. Also aber am schwierigsten ist es wahrscheinlich wirklich mit den Eltern, die Jährlinge. Die sind eigentlich auch oft schon ziemlich vorsichtig. Also ich habe das alles schon gesehen, ich habe sie auch tagsüber schon gesehen, aber von der Wahrscheinlichkeit ist es wirklich dann halt zu Tagesanbruch oder zu Tagesende einfach. Hab ich mehr Treffer als mit einem.
Ja.
Irgendwann muss ich halt auch nach Hause gehen. Man kann nicht den ganzen Tag da sitzen. Und das sind so Erfahrungswerte.
Ja. Wie ist das denn eigentlich? Gut, dann gibt's jetzt so einen Tag-Nacht-Rhythmus. Meine These oder auch unsere Beobachtung sind, oder dann die Vermutung, wenn wir versuchen, da die Beobachtung zu interpretieren, es gibt auch so einen Satt- und Hungrig-Rhythmus. Also es gibt ja auch vielleicht jemand aus dem Rudel, ein Wolf, der unterwegs war, Beute gemacht hat, sich den Bauch vollgeschlagen hat und sich irgendwo hingelegt hat zum Pennen. Und dann kommt er irgendwann später oder es gibt schlechtes Wetter und dann legen sie sich irgendwo hin und gehen da nicht. Also es gibt noch andere Faktoren. Wie ist dein Blick da drauf?
Also meine Erfahrung ist, dass ich eigentlich morgens mehr sehe als abends. Das heißt, die Hauptaktivitätszeit ist schon in der Nacht. Aber wenn die jetzt nicht erfolgreich waren bei der Jagd, dann kann das so sein, dass die Aktivität dann in die Morgenstunden einverlegt wird. Und wenn man sich jetzt mal die Hell-Dunkel-Phase innerhalb von einem 24-Stunden-Rhythmus anschaut, dann habe ich ja, ich sag mal, zur Wintersonnenwende ungefähr 16 Stunden Dunkelheit und 8 Stunden, mehr oder weniger hell.
Mhm.
Und das ist zur Sommersonnenwende natürlich genau andersrum. Das heißt, da habe ich ungefähr 16 Stunden Helligkeit und kaum 8 Stunden Dunkelheit, also je nachdem, wie weit nördlich man ist. Das heißt, da hat man, also ich sag, die Wölfe schaffen es eigentlich gar nicht, alles, was wir erledigen müssen, in Dunkeln zu machen, weil diese Dunkelphase zu kurz ist im Sommer. Das bedeutet, dass man natürlich dann morgens, wenn es kühl ist, noch ganz gute Karten hat. Also jetzt, wenn es irgendwie um 4, 5 hell wird, dann ist es schon gut möglich, dass die Wölfe bis 7 oder 8 unterwegs sind. Und da hat man eigentlich immer noch ganz gute Karten, dass man sie sehen kann. Und irgendwann wird es dann zu heiß. Und ich glaube, so diese, ich sag mal, von Mittag bis abends, da, also mal später Vormittag bis 18, 19 Uhr, glaube ich, tut sich unheimlich wenig. Da schlafen ja auch sehr viel. Und da können zwar die Welpen schon aktiv sein, aber auch die schlafen natürlich irgendwann mit. Und insofern glaube ich, hat das sicherlich Einfluss auf diesen Aktivitätsrhythmus und die Helligkeitsverteilung innerhalb des 24-Stunden-Rhythmus über das Jahr verteilt, hat, glaube ich, ganz viel Einfluss darauf, ob man die Wölfe sehen kann oder nicht. Zumal sie im Sommer ja auch ortsgebunden sind und im Winter nicht. Das heißt, der Aktionsradius ist im Winter viel größer als im Sommer.
Mhm. Ich hätte jetzt mal eine Vermutung. Du hast vorhin eine Fahrradgeschichte erzählt, wie der Wolf reagiert hat. Ich weiß jetzt ja gar nicht, wie nah er bei dir dran war, aber wenn ich jetzt dran denke, an die Wolfsbegegnung, die ich selbst erlebt habe oder die mir geschildert wurden, dann fällt mir mal ein Wort ein, Gelassenheit. Also es gibt auch mal junge Wölfe, die natürlich mal näher dran hängen und dann die Anwesenheit spitz kriegen und wegspringen. Aber also manchmal sind sie neugierig, kommen nur ein, zwei Schritte näher, schnüffeln mal. Aber in den meisten Fällen, was ich meistens sehe, ist so ein Wegdrehen, einmal gucken und weg. traben, meistens. Also die sind da deine Begegnungen.
Prinzipiell würde ich dir zustimmen, bei dem Fahranwolf nicht. Der fand das doof. Der hat das, glaube ich, überhaupt nicht damit gerechnet, dass da jemand kam.
Okay, du hast ein hässliches Fahrrad wahrscheinlich.
Genau.
Total uncooles Fahrrad. Und der wollte dann weg und hat dann auch wirklich umgedreht. Man muss aber dazu sagen, es gab da, also der musste auch auf dem Weg umdrehen, weil man rechts und links nicht so gut laufen konnte. Das heißt, der kam mir direkt entgegen. Und der hat jetzt, ich glaube, wenn er rechts und links hätte gut ausweichen können, dann hätte er das gemacht. Ging aber nicht. Das heißt, er musste wirklich umdrehen und ist dann praktisch vor mir auf dem Weg weggelaufen. Und das war vielleicht kann man so eine Sondersituation. Aber das habe ich ansonsten auch, wenn ich jetzt irgendwo überraschend einem Wolf begegnet bin, dass die in der Regel nicht panisch waren, sondern auch ein bisschen überrascht, sind stehen geblieben, haben gesichert, haben kurz erstmal die Lage sondiert. Aha, ach so, ein Mensch? Nee, Mensch will ich nicht, also drehe ich mich um. Und dann also sind sie weggelaufen, aber die Einzelnen waren ja meistens Einzelne, aber nicht panisch, sondern gestoppt, geguckt, Lage erfasst, umgedreht, weggelaufen.
Das ist ja was man häufig auch in Berichten hört oder liest, wenn dann die Betroffenen befragt werden oder auch sich manche dazu äußern, dass dann auch gesagt wird, ja, die haben gar keine Angst, jetzt wird's gefährlich, die haben gar keine Angst vor mir gehabt. Ne? Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, dass die Angst haben.
Das ist ein totales Missverständnis. Das liegt natürlich daran, dass die Tiere hier bei uns in unserer christlich geprägten Welt natürlich ständig gejagt werden und deswegen den Menschen ausweichen. Das heißt, die haben den Menschen als Feind kennengelernt und deswegen hauen die ganzen Hirsche, Hasen, Füchse von uns ständig ab, weil die halt Angst haben, dass sie eine Übelgebarte bekommen. Und das jetzt können wir tatsächlich so da jetzt auf diesen Indien-Vergleich wieder zurückkommen, denn da ist es nicht so. Ne? Dort werden die Tiere nicht gejagt und deswegen sind die häufig tagaktiv und weichen den Menschen eben kaum aus, sondern die nehmen die wahr und gehen halt nur einen Schritt zur Seite, aber praktisch, die sind überhaupt nicht panisch. Das heißt, das Verhalten der Individuen hängt ganz stark davon ab, was sie für eine Erfahrung gemacht haben. Und die hängt sehr, sehr stark mit dem Kulturkreis der Menschen zusammen oder wie die Menschen sich halt dort verhalten, wo die Tiere
liegen. Jetzt ist das ja so, dass eigentlich so ein Wolfsrudel, ich glaube, viele Biologen sagen inzwischen auch Familie und ich glaube, seit ein paar Jahren beginnt man diesen Rudelbegriff zu vermeiden, weil er einfach auch schon so besetzt ist. Also hier ist ja die Familie eigentlich die Regel. Das Elternpaar, es sind die Wölfe aus dem Vorjahr, vielleicht auch zweijährige, selten auch nochmal ein älteres Weibchen dabei oder so. Aber im Prinzip sind es Familien. Und die meisten Welten, die meisten jungen Wölfe verlassen das Rudel halt nach 22 Monaten so ungefähr. Das ist ja eigentlich so die Standardfamilie. Jetzt warst du in Altengrabo, hast du in deinem Buch auch beschrieben und hast da ein sehr großes Rudel oder eine große Familie festbestellt, gezählt. Was ist denn da genau vorgefallen? Wie kam es dazu?
Das war toll in Altengrabo, ja. Das war damals, als ich dort war, tatsächlich das größte Rudel, was aus Deutschland bekannt war. Und ich habe in der Regel nur Teile, ich habe in der Regel nur einige der Mitglieder von diesem Rudel gesehen. Aber ich hatte sie auch mal tatsächlich, aber dann in der Dämmerung, ich will jetzt gar keine falsche Zahl nennen, aber
im Buch stand 17, ich bin vorbereitet.
Ja, das war sehr gut so. Das hätte sogar gestimmt, würde ich gesagt.
Hätte es gesagt.
Genau, also 17 wurden nachgewiesen und ich meine 17 Wölfe, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Das liegt aber natürlich daran, dass man praktisch, dass da Jährlinge aus dem Vorjahr dabei sind und wenn das jetzt ein großer Wurf war von den diesjährigen Jungen, dann ja, kann das sein, dass man halt solche Zahlen erreicht. Von der Doppelreproduktion war da damals keine Rede, aber es war auf jeden Fall ein beachtliches Rudel und ich habe die auch mehrfach dann in größerer Kopfstärke gesehen, aber halt ohne, dass ich das wirklich toll fotografieren konnte, weil das wirklich, also damals waren die Sensoren noch wesentlich undankbarer und heute wäre das gleich gegangen.
Ja, aber dann hast du das Bild in deinem Kopf und in deinem Herzen noch. Manchmal ist das ja auch so. Ja, vielleicht für die, die es nicht parat haben, eine Doppelreproduktion heißt dann, dass neben der Mutter, neben der Fee, neben dem weiblichen Elternteil des Paares auch noch ein deutlich, also ein oder manchmal sogar zwei weitere Weibchen dann trächtig werden. Ne? Also nicht, dass eine Fee zweimal in einem Jahr trächtig wird.
Ja, meistens ja irgendwie genau, wie du sagst, eine Tochter, also.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es zu Sonderkonstellationen in den Familien kommen kann. Hast du da noch weitere mal kennengelernt? Ich weiß nur, dass die Studien in den letzten Jahren auch gezeigt haben, dass es doch mehr davon gibt, von diesen Doppelreproduktionen, als man auch vor Jahren so gedacht hat. Aber ist es doch nach wie vor eigentlich noch die Ausnahme, ne?
Also im Grunde hast du es ja schon gesagt. In einem klassisch strukturierten Wurfsrudel gibt es ein Elternpaar, also auch nur eine Wölfin, die Nachwuchs bekommt. Und die bringt normalerweise jedes Jahr einen Wurf zur Welt. Das sind dann meistens 4 bis 6 Welpen. Wenn es mehr sind, dann kann der Grund sein, dass es eine Doppelreproduktion ist. Und das hat man zum Beispiel beim niedersächsischen Görde-Rudel nachgewiesen. Das war zum Beispiel 21 war das. Und da wurde der Vaterwolf des Rudels durch einen neuen Rüden ersetzt. Und dieser neue Rüde, der paarte sich dann mit der territorialen Wölfin und parallel mit einer ihrer Töchter. Und da kamen insgesamt 15 Welten zur Welt. Das ist natürlich jetzt auch schon mal echt viel. Aber eben durch diese besondere Konstellation, dass dann halt der neue Rüde dazu kam. Und bisher sind das in Deutschland, also ich sag mal, bisher bei Redaktionsschluss vom Buch, waren es 42 Fälle, wo in Deutschland Doppelreproduktion nachgewiesen wurde. Das sind vielleicht inzwischen schon wieder ein paar mehr, aber das ist so ungefähr so die Hausnummer.
Ja.
Und das ist vor allen Dingen in den Zentren der Verbreitung kommt das vor, also dort, wo die Wolfsdichte hoch ist. Und das heißt, es scheint ein Phänomen zu sein, das mit der Konkurrenz untereinander zusammenhängt. Denn wenn ein Rudel mehrere erwachsene Tiere hat, dann können die ihr Territorium besser gegen benachbarte Wölfe verteidigen. Und das könnte eine These sein, warum das vor allem dann in Zentren der Verbreitung passiert.
Ist das denn, ich meine, es ist immer nicht so einfach zu gucken, wo genau sind jetzt solche Reviergrenzen, ne, oder Territorien. Man hat eher vielleicht so ein Gefühl dafür, wenn man jetzt guckt, wo sind denn eigentlich die Höhlen, also ich nenne es immer, wo sind so die Kernzonen eines Territoriums und die so nebeneinander liegt. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwie Besenderungen hat oder DNA-Proben, aber sonst ist es ja gar nicht so leicht, irgendwo eine Grenze zu ziehen. Aber wie ist das jetzt, ich weiß nicht, wie viele du von diesen großen Rudeln kennst oder dich damit beschäftigt hast, aber sind dann die Territorien auch größer? Weil das wäre jetzt eine interessante Frage, wenn du sagst, die sind in der Mitte der Verbreitungszentren häufig, dann hat man ja wenig Platz, also auf jeden Fall konfliktfrei das auszudehnen. Und da gibt es ja vielleicht nicht nur ein Verteidigungsthema, sondern vielleicht auch ein Angriffsthema.
Das kann ich dir leider gar nicht genau sagen, wie groß dann die Territorien der Wölfe waren, die bei einer Doppelreproduktion vorkamen, ob es dazu Zahlen gibt, also ob dann deren Reviere größer sind. Sicherlich ist das im Englischen würde ich sagen, man ein Trade-off. Also ja, das ist jetzt nicht nur von Vorteil, dass ein Rudel so groß ist. Denn wenn ein Rudel groß ist, dann braucht er auch viel Beute. Das heißt, die müssen natürlich viel mehr, also die müssen erfolgreich jagen, um praktisch die ganzen Rudelmitglieder zu ernähren. Und ob sich das lohnt, das ist natürlich echt die Frage. Also das kann was bringen, wenn die Nachbarn von der Seite wirklich mit reindrängen und sie praktisch das territoriale Rudel dann halt kopfstark dagegen halten kann, aber tatsächlich müsste die auch wirklich mehr jagen. Also das ist nicht immer von Vorteil. Also es ist eine spannende Frage und ich glaube, da wird sicherlich noch in Zukunft mehr dazu geforscht werden und oder man wird wissen, was hat sie rausbekommen, auch wenn man es nicht direkt untersuchen kann, aber auf dem Weg des regulären Monitorings wird das ja immer mit aufgedeckt. Aber ich glaube, was man da an der Stelle auch klarstellen muss, ist, dass jetzt natürlich nicht überall plötzlich Doppelreproduktionen stattfinden und die Viren heute unfassbar wie in Wölfen rechnen müssen, sondern das sind natürlich alles Systeme, die total unter Druck stehen. Also die Wölfe, die zehren sich ja selber an. Also praktisch jedes Rudel, jedes Territorium wird ja dann praktisch vom Nachbarrudel spätestens zur Randzeit so ein bisschen wieder ausgetestet. Können wir vom Nachbarn da ein bisschen was mit abknapsen oder nicht? Also das wird ja immer neu verhandelt und deswegen fließen diese Grenzen ja auch so ein bisschen und nichts ist da völlig, völlig statisch, sondern das sind ja fließende Übergänge, das heißt, die Rudelgrößen schwanken, es wandern ja immer wieder Tiere ab, es sterben Tiere, ja, es gibt irgendwelche Krankheiten mal, also diese Rudel sind das nicht immer so stark, sondern das unterliegt großen Schwankungen und man muss jetzt nicht befürchten, dass es jetzt dadurch, dass die Dichten total ansteigen, sondern das sind Phänomene, die sich beobachten lassen, aber das sind ja von der Anzahl, da man schaut, wie viele Rudel gibt es in Deutschland, wie viele Territorien gibt es in Deutschland und wie häufig kommt Doppelreproduktion vor, das ist ja oder ein ganz geringer Teil nach wie vor. Das ist hochspannend, ja. Aber rein numerisch ist es unheimlich wenig, immer noch.
Ja. Ja. Ja, weil überhaupt auch diese Populationsentwicklung, wie du gerade schon sagst, es wird ja teilweise in der Presse so getan, teilweise auch von Politikern, als ob es da irgendeine lineare Steigung gäbe oder eine exponentielle, beide Varianten gibt es und beide gehen ins Unendliche und immer verschwindet die Menschheit und zuerst die Kinder. Und
so viele Wölfe, dass die alle immer noch einen Stehplatz haben.
Ja, und im Prinzip ist es ja jetzt gerade seit wenigen Jahren, finde ich sehr spannend, in der Lausitz, in Sachsen, eigentlich in Brandenburg auch, weil ja durch diese Schweinepest-Geschichte, die man auch irgendwie politisch nochmal bewerten könnte an anderer Stelle, aber da sind ja Zäune durch ganz Deutschland gezogen, 3 Stück. Also es sind viele Wildschweine an der Schweinepest gestorben. Es wurden viele totgeschossen. Und dann bricht halt auch einer der Nahrungspfeiler für die Wölfe weg. Und was sieht man? Man sieht, es werden weniger Welpen geboren, es gibt mehr Konflikte, es gibt mehr Krankheiten. Also man sieht direkt, dass die Natur die Population ganz gut selber regeln kann.
Ja, das ist ja das alte Ding, ne? Dass ja die großen Prädatoren, Spitzenprädatoren sich selbst regulieren. Durch Konkurrenz untereinander, durch Flächenknappheit, durch Nahrungsknappheit, und da ist ein ganz großer Druck da. Also eigentlich ist da eine Regulation von außen aus ökologischer Sicht unnötig.
Eine Frage noch vielleicht in dem Fall, wir haben ja auch das Thema häufig in den Medien, auch der Problemwölfe. Da gibt es jetzt einen, der soll abgeschossen werden, jetzt teilweise die ganzen Rudel. Oder was in dem Kontext ja häufig eine Frage ist, wie kann ich einen Wolf überhaupt erkennen? Jetzt hattest du in Altengrabo eine Familie mit 17 Mitgliedern. Und wie gut könntest du die eigentlich so auseinanderhalten?
Du meinst die verschiedenen Individuen?
Ja. Ja, also man sagt ja schon, es ist schon schwierig, im ersten Winter die Welpen von den Jährlingen zu unterscheiden, wenn die ihr Winterfell kriegen. Ne? Das können dann nur erfahrene Leute und das auch nur manchmal, wenn sie auch genug Zeit haben und da die richtige Perspektive, das ist gar nicht immer so einfach, wenn jetzt auch da die Alten nicht schon sehr alt sind. Oder wie geht's dir da? Also Unterscheidung irgendwie von jung und alt oder vielleicht auch von da den Individuen untereinander?
Also da ich ja da immer dasselbe Rudel beobachtet habe und auch wirklich lange, möchte ich schon sagen, dass ich schon einzelne Individuen ansprechen konnte. Warum? Weil die halt unterschiedlich gefärbt waren. Zum Teil habe ich auch tatsächlich ein bisschen andere Augenfarben, also also ein bisschen andere Schattierung vom Fell. Dann sind die eigentlich die männlichen Tiere, sind ja oft auch ein bisschen kräftiger als die weiblichen. Und das ist so ein bisschen so eine Übungssache, glaube ich, wenn man die oft sieht, dann denkt man, ha, den kenne ich doch, das ist doch der wieder. Und ich gucke mir natürlich dann auch die Fotos sehr genau an und kenne, ah, stimmt, das ist der doch. Und auf dem Weg, glaube ich, habe ich dann schon die einige Individuen ganz gut erkennen können, aber nicht alle. Also das vielleicht, wahrscheinlich ist es auch so, die haben unterschiedliche Charaktere. Manche sind halt ein bisschen wagemutiger und machen häufiger mal einen Spaziergang alleine und wollen immer draußen spielen und sind dann eher dann zu sehen und mal unterwegs. Also sind eher unterwegs und dabei zu sehen. Und manche sind halt eher vorsichtig und gucken dann wirklich nur im Dunkeln raus. Also ich habe ja auch ganz selten mal so viele zusammen gesehen. Aber schon einige, wo ich dachte, ach, das ist der doch wieder. Und das habe ich dann vor allen Dingen durch diese intensive Betrachtung mit den Fotos halt immer wieder gesehen. Ja, okay, das ist hier wieder mein Kamerad.
Mhm. Ja, und du hast gerade schon gesagt, das finde ich auch eigentlich nicht nur bei Wölfen wichtig. Eigentlich, je mehr ich mich mit Tierverhalten beschäftige, umso mehr kriege ich auch mit, dass es so individuelles Verhalten auch bei Tieren gibt wie Bachstelzen oder höchstwahrscheinlich sogar bei Laufkäfern. Ich weiß es nicht genau. Ne? Aber auf jeden Fall gibt es, ja, genau. Ich sage nicht, es ist so, aber man wird ja mal fragen dürfen. Ja, aber auf jeden Fall ist es weit mehr als das Bild, was man vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren hatte, wo man so nur über Delfine, Menschenaffen, Raben, also oder Papageien gesprochen hat, also sich schon ein paar Tiere da rausgesucht hat und das waren jetzt irgendwie intelligente Tiere und sonst alles andere waren eher so Bioroboteren, ist das der Plural? Bioroboter ist der Plural. So, jetzt ist das bei Wölfen auch so, dass die alle individuell sich verhalten und ich würde mal vermuten, in der Familie ist es dann auch so, ist es so ähnlich wie bei uns, also ich habe meinen Lieblingsbruder und die vier, die kicken gerne zusammen Fußball, also spielen gerne mit Hirschknochen und die anderen wollen eher ihre Ruhe haben und liegen zusammen am Fluss und chillen oder wie ist das so?
Also das quantitativ zu sagen, finde ich echt schwierig. Also ich habe das gesehen, ich habe gesehen, wie die dann mit Knochen gespielt haben, aber das war ja nicht ständig, ja, dass sie dann halt, dass man halt bei einer Gelegenheit, dass man die dann hat und da habe ich auch viele Fotos gemacht, aber das waren jetzt nicht viele Begegnungen, ne? Insofern ist es schwer, das zu quantifizieren.
Ein Gefühl, Axel, hast du ein Gefühl, wie es ist? Also du bist jetzt nicht hier als Wissenschaftler. Du bist jetzt hier, also wie als alles. So. Du fingst ja vorhin auch an, irgendwie vom Dschungelbuch, das ist Storytelling. So, ne? Also, nee, einfach, du bist jetzt lange draußen und das kennt man auch von Raben zum Beispiel auch, dass sie, also dass die so Peer Groups haben innerhalb ihrer größeren Gruppe nochmal, also Kumpel, die häufiger was miteinander machen, also einfach vom Gefühl her. Würdest du sagen, das könnte da auch gut sein oder?
Kein Wissenschaftler in dem Sinne, dass ich jetzt Wölfe wissenschaftlich untersucht hätte, denn das habe ich ja nicht, aber ich bin Zoologe und habe mich eben sehr, sehr lange mit Wölfen beschäftigt, jetzt schon fast 20 Jahre, aber eben nicht mit einer wissenschaftlichen Fragestellung, sondern vor allen Dingen halt mit dem Versuch, sie eben ihr Verhalten zu illustrieren, jetzt vor allen Dingen dann im Printbereich. Film habe ich auch gemacht, aber da dann halt eher als Autor und Regisseur. Aber ich war eben super viel draußen und hatte ja hunderte von Begegnungen mit Wölfen in Deutschland. Also nur in Deutschland, ne? Ich habe es ja auch auf anderen Kontinenten gesehen. Insofern, genau, da gibt es also einen gewissen Erfahrungsschatz. Also jetzt habe ich deine Frage so ein bisschen aus den Augen verloren. Also du wolltest wissen, inwieweit praktisch da so Peer, es gibt Peer Groups, also wie weit bleiben die zusammen? Also Wölfe, die sich besonders gerne mögen.
Gibt's unter sechs Welten drei, die häufiger was zusammen machen und meinetwegen ein Fan von Knochen oder von irgendwas sind, wo andere keine Lust drauf haben zum Beispiel? Einfach, um das von dem Individuum nochmal ein bisschen wegzuholen.
Also, ich glaube, erstens würde ich bejahen, dass von sechs Welpen vielleicht dann irgendwie drei häufiger zusammen rumziehen. Also offenbar sind die dann besonders unternehmungslustig, haben viel Energie, sind neugierig, was auch immer. Jedenfalls, das konnte ich schon bestätigen, dass jetzt nicht immer alle sechs zusammen sind, sondern vielleicht nochmal drei und dann häufig dieselben. Also das schon. Ob die dann nochmal jetzt besonders gerne mit Hirschknochen spielen, keine Ahnung. Also das habe ich dann,
war ja nur ein zwei
selten beobachtet. Aber auf jeden Fall ist das natürlich auch etwas, was Sicherheit vermittelt. Ne? Also wenn zusammen unterwegs sind, die lernen voneinander, die spielen ja ständig. Ne? Also sie rennen und spielen fangen. Und der eine sitzt da und schläft, der andere schlägt sich an und sprint ihn von hinten an. Also das ist natürlich totaler Alltag. Also vielleicht der eine will dann auch schlafen und will gar nicht überfallen und gebissen werden. Und das Thema, also passiert natürlich trotzdem. Und das geht ja dann in alle Richtungen. Also diese Rollen wechseln auch. Mal stürzen sich alle auf einen, dann stürzen sich alle wieder auf den anderen. Das geht ja so hier und her. Und da wären dann so die Regeln des, also das wölfische Verhalten so ein bisschen geübt, einstudiert. Es sind natürlich einfach soziale Tiere, deswegen ist dieses Miteinander ja ganz wichtig. Also was ich auch immer gesehen habe, ist praktisch, dass die, wenn dann einer sagt, hey Leute, es reicht mir aber wirklich, dass der dann den anderen droht. Das ist dann so die Gesten der Dominanz, Gesten der Unterordnung gibt. Und das ist natürlich total sinnvoll bei Tieren, die in einem sozialen Verband leben, einfach um ernste Verletzungen zu vermeiden. Also die peinern sich ja nicht wirklich, aber die müssen sich ja schon klar machen, so Leute, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, lass mich mal bitte in Ruhe. Und das passiert dann eben mit Gestik und Mimik. Und das machen ja.
Das habe ich auch wirklich gesehen, ja, ja. Eins würde mich noch interessieren, du hast in deinem Buch, glaube ich, geschrieben, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, in Bezug auf die Jagd, dass in Deutschland vor allen Dingen praktisch da die Eltern jagen oder erfolgreich wären. Jetzt habe ich schon einige Beispiele beobachten können, wo ich der Meinung bin, das waren Jährlinge, die da unterwegs waren. So wie du gerade beschrieben hast, eigentlich 3 Jährlinge sind draußen. Jetzt habe ich natürlich da nicht direkt Jagderfolg beobachtet, aber schon jetzt zum Beispiel 2 Wölfe, die über eine große Wiese ziehen, wo auch Hirsche sind und dann anfangen, die zu checken und solche Geschichten. Oder der Stefan Karsch hat hier auch so Sachen gefilmt, der nördlich von Hoyerswerda, wo dann auch Wölfe, Wildschweine so mobben, könnte man sagen, um dann hinterher mal drauf zu warten, dass eben so ein Frischling vielleicht unaufmerksam ist. Also wie ist da dein Bild? Ist es wirklich so Jagderfolg, eher da die Älteren? Ist es gemischt oder?
Also da kann ich quantitativ auch nicht viel dazu sagen. Und ganz kurz, was ich beschrieben habe, das waren Welpen, keine Jährlinge, die da zusammen rummarschiert sind. Aber was den Jagderfolg angeht, ich habe noch nie eine erfolgreiche Jagd gesehen. Ich habe mehrfach Jagdversuche gesehen, aber diese Jagden, die ziehen sich ja oft über auch eine große Strecke. Und das ist deswegen wirklich schwer zu beobachten. Aber ich hatte eine sehr interessante Begegnung in der Lausitz. Da habe ich versucht, Hirsche zu fotografieren, die gerade durch einen dieser vielen Teiche gezogen sind. Und ich hatte die Kamera auf einem, also praktisch, das waren weibliche Tiere mit Jungen, die traten aus dem Schiff raus, marschierten durchs flache Wasser und plötzlich stoppten sie. Und ich dachte, warum stoppen die jetzt? Also irgendwas muss ja Grund geben, dass jetzt plötzlich, die sind ja durchgezogen. Und dann dachte ich, und dann in dem Moment, und dann haben sie praktisch angefangen zu sichern, und dann dachte ich, okay, da muss irgendwo ein Wolf sein. Und dann in dem Moment habe ich hochgeschaut und sah dann auch den Wolf. Und der Wolf kam von der anderen Seite, sah die Hirschkuh mit ihren Kälbern und rannte sofort los. Also da war praktisch wie so eine Begegnung im Comic. Einer kommt von rechts, einer kommt von links um die Ecke. Sie sehen sich und also praktisch völlig unvorbereitet. Und er hat dann sofort versucht, eins von den Tieren zu erwischen. Er hat tatsächlich geschafft, auch die Kälber von den Müttern zu trennen. Das fand ich ganz irre. Also er hat wirklich ein bisschen Panik da ausgelöst. Und dann ist er im Wasser einem dieser Hirschkälber hinterhergerannt. Und das war dann auch total laut. Das Wasser ist aufgespritzt und die Leiber sind durch dieses Wasser gepflügt. Also unheimlich beeindruckend. Aber der Wolf hat dann aufgehört, weil er eben gemerkt hat, okay, ich schaffe es nicht, die Hirsche jetzt hier im Wasser einzuholen. Und dann, es ist ja auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also wenn der Energieaufwand zu groß ist, dann bricht man die Jagd ab. Es bringt nur dann was, wenn ich am Ende Energiegewinn habe. Also die Situation war so, Interessant für den Wolf, dass er es wirklich sofort versucht hat, aber es war gar nicht planvoll. Es war also keine strategische Jagd, es waren nicht mehrere Tiere, sondern es war ein Wolf, ist auch nicht den Hirschen gefolgt, sondern der kam von einer anderen Seite. Also er hat sie nicht verfolgt jetzt über die Witterung oder sowas, sondern die Hirsche kamen da lang. Der Wolf kam aus der ganz anderen Ecke, stand ihm plötzlich gegenüber und sofort hat er einen Jagdversuch gemacht. Und das fand ich irre. Weil es halt wirklich ganz anders ist, als in Büchern beschrieben wird, als in Dokus beschrieben wird oft. Und leider habe ich solche Beobachtungen nicht oft machen können, aber die fand ich recht aufschlussreich, weil es dann für mich irgendwie sehr, sehr spannend war, das zu beobachten. Aber dadurch, dass ich halt gesehen habe, wie das abgelaufen ist, war das auch so ein bisschen ein Erkenntnisgewinn. Und diese ganze Bilderserie davon, die habe ich ja auch in der neuen Fassung von Deutschlands Wilde Wölfe drin, ist auch eins meiner Highlights, finde ich, weil das halt eine super, super spannende Geschichte war. Und das halt tagsüber zu sehen bei Google Licht, hatte ich bisher leider erst einmal in der Form. Also ich habe dann schon ein paar Mal irgendwelche Versuche gesehen, aber das war dann halt weit weg oder in schlechtem Licht und so, dass man das einfach nicht gut verwenden konnte.
Weil dann im Prinzip fast so eine Fahrradbegegnung, ne? Also zwei, die sich dann so begegnen oder mehrere, die sich begegnen, vorher nicht damit rechnen. Und dann wahrscheinlich einfach der Versuch, überraschend erfolgreich zu werden. Also da den Überraschungseffekt zu nutzen, einfach gucken, Chance da. Und wenn zu weit weg, dann klar, es hilft mir kein Überraschungsfaktor mehr.
Ja, wobei ich jetzt praktisch bei dieser Jagdsequenz, die ich geschildert habe, da war ich nur Zaungast. Also ich glaube, niemand hat mich mitbekommen, weder der Wolf noch die Hirsche.
Ja.
Keins der Tiere hat zu mir geguckt. Die waren nur mit sich beschäftigt. Also ich war einfach nicht da. Also ich habe nicht gestört, das war super. Und so sollte ja auch sein. Ja, das ist ja auch immer meine Strategie. Jetzt bei diesem Fahrradwolf, das war halt Pech. Also ich meine, ich muss ja auch irgendwie mich bewegen und dass der dann ausgerechnet mitten am Tag dann mir entgegenläuft, damit kann ja kein Mensch rechnen. Aber insofern war ich halt bei dieser Jagdsequenz, da war ich halt dieser stille Beobachter am Rande und das fand ich halt auch dann besonders spannend.
Ich meinte das anders, dass der Wolf und einfach die Hirsche sich so begegnet sind, wie du dem Wolf auf dem Weg. So, ja, also dass da keine der, ja, das stimmt. Also dass da keine der beiden Seiten mitgerechnet hat und dass der Wolf dann offensichtlich da die Gelegenheit wahrnehmen wollte und schauen, ob er mit so einem Überraschungsangriff punkten kann. Und dann hat er halt gemerkt, nee, okay, ich kann nicht mehr überraschen und jetzt wird's anstrengend und dann hört er auf, ne?
Genauso, genauso.
Wenn du vielleicht, bevor wir noch mal so ein bisschen auf Medienpolitik und so kommen, wenn du noch mal jetzt auf 20 Jahre Wolfsforschung, Wolfsbeobachtung zurückschaust, was ist das, was dich heute am meisten an Wölfen fasziniert oder dich auch glücklich macht oder dich erstaunt, wenn du dran denkst, was du alles schon beobachtet hast?
Also ich habe ja vorher so ein bisschen davon erzählt, dass ich dieses Privileg hatte, so rumzureisen in der Welt und zu schauen, wie leben die Menschen im 21. Jahrhundert mit potenziell gefährlichen Wildtieren. Und das sind ja häufig Länder, in denen noch relativ viel Platz ist, die noch nicht so ausgebeutet sind wie Mitteleuropa, wo es tatsächlich noch Naturräume gibt und allein der Umstand, dass die Wölfe in ein Industrieland wie Deutschland zurückgekehrt sind und ja, das eigentlich extrem erfolgreich gemacht haben, das finde ich nach wie vor unglaublich. Und ich denke, das ist auch etwas, wo andere Leute schauen, ah, wie geht das denn? Das ist ja total verrückt. Denn das ist keineswegs jetzt nur ein deutsches Thema. Ich mache ja auch, also natürlich, es ist ein deutsches Thema, das war jetzt schlecht ausgedrückt, aber es ist eins, auf das auch andere achten. Also ich mache ja auch, ich veröffentliche ja auch in Zeitschriften und ich habe zum Beispiel in BBC Wildlife, das ist ein britisches ja, Magazin, was weltweit vertrieben wird. Und die wollten gern von mir so eine Wolfsgeschichte haben, weil die dachten, das ist ja total verrückt. Da leben wir in einem Industrieland, haben sich praktisch Wölfe von selbst wieder angesiedelt und das auch echt erfolgreich. Also das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, die auch außerhalb Deutschlands mit großem Interesse zur Kenntnis genommen wird. Und das finde ich eigentlich total spannend. Ja, das wird ja häufig dann auch außer Acht gelassen. Natürlich gibt es Probleme mit Wölfen. Also es gibt Probleme, die Wölfe bei Nutztieren verursachen, vor allem dann, wenn die Nutztiere nicht geschützt sind. Aber wir wissen ja, wie man damit umgehen kann, und diese Probleme lassen sich in den meisten Fällen ziemlich gut lösen oder hätten sich sogar verhindern lassen. Und diese Möglichkeit, dass diese Nachbarschaft funktionieren kann, die finde ich nach wie vor unglaublich faszinierend, denn wir sind ja keine Wildnis, wir haben hier keine Wildnis, wir sind ein Kulturland. Ja, teilweise ist es eine Industrielandschaft, wo überhaupt nichts mehr von Natur übrig ist. Und dass aber trotzdem sie Wölfe geschafft haben, sich hier zu etablieren, finde ich wirklich unglaublich. Also es ist in gewisser Weise auch ein Gütesiegel, denke ich, ja.
Es ist auch, ich wette, dass du auch schon mal moderiert hast, häufiger. Weil das war ja eine gute Überleitung, weil man ja häufig auch so ein Zitat geboten kriegt von besonderer Güte. Wir haben keine Wildnis, aber der Wolf braucht Wildnis. Der kann in Deutschland nicht leben und was er macht, ist ja das Gegenteil zu beweisen. Das ist ja gerade dann blöd. Ich meine, gerade wenn
Jetzt zurückgucken auf diese 25 Jahre Wolf in Deutschland, inzwischen 26, dann ist natürlich eine der Erkenntnisse, Wölfe brauchen keine Wildnis. Ich habe die, oder viele, die ja draußen unterwegs sind, die sehen ja, das sind ja, sag mal, Tagebau, Bergbau, Folgelandschaften, Truppenübungsplätze. Truppenübungsplätze sind weitläufig, das ist toll, und das große Kriterium da ist natürlich, dass die eben ohne permanente menschliche Besiedlung sind. Und das ist es, was die für die Wölfe so interessant macht. Aber da gibt es ja trotzdem Strukturen, die jetzt, wo klar ist, das ist jetzt keine unberührte Wildnis, da finden Manöver statt. Ja, das hat man in der Wildnis nicht. Aber die Wölfe können eben auch damit umgehen und gehen dann halt in Bereiche, wo gerade nicht geschossen wird. Ich habe Wölfe schon in Kiesgruben gesehen. Da wurde praktisch vorne Kies abgebaut, der hintere Bereich war praktisch nicht, wurde nicht mehr genutzt, war schon praktisch, wurde sie selbst überlassen, und dann ging praktisch vorne, gingen die Arbeiter dann nach Hause, und dann kamen hinten die Wölfe raus. Also das sind natürlich Flächen, von denen es massenhaft gibt in Deutschland, und insofern gibt es nur die nach wie vor sehr viele potenzielle Lebensräume für Deutschland, wenn man für Wölfe in Deutschland, wenn man sich die Verbreitungskarte anschaut, sieht man das ja auch, ne? Also
Also ich sehe.
im Norden und Osten ist viel, im Süden und Westen ist sehr wenig. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Ich sehe auch einen Zusammenhang. Also ich glaube, oder kannst du jetzt auch noch mal sagen, was du denkst? Also mein Bild ist, wie vorhin schon besprochen, da die Nahrung entscheidet. Am Ende Nahrungsverfügbarkeit, die brauchen eine Kernzone, die störungsarm ist oder zumindest sowas hat wie kalkulierbare Störungen. Also da kann ruhig eine S-Bahn die ganze Zeit durchrauschen oder ein Fahrradweg, wo alle nur Fahrrad fahren. Das interessiert die dann knapp die Hälfte. Wenn man natürlich dann mal die Fahrradfahrer und mal die Hunde und mal die Kinder kommen oder die Forstarbeiter noch, dann wird es halt zu viel. Aber in meinem Bild brauchen die meistens eine störungsarme Kernzone und Nahrung. Und dann sehe ich halt einen Zusammenhang mit den Rothirschspezierten. Also dass es da nicht nur Rehe gibt, sondern häufig auch noch eine Hirschart, manchmal auch Dammhirsch, aber es gibt ja Damm- und Rothirschbezirke in Deutschland und am besten auch noch Wildschweine. Also dass einfach so ein Mix aus Paarhufern da ist, der wirklich über das ganze Jahr trägt. Dass das die Gebiete sind, die zuerst besiedelt werden. Wie ist dein Blick?
Ja, genau. Also das sind natürlich die Sachen, die auf jeden Fall abgedeckt sein müssen. Diesen störungsarmen Kernbereich, ein Rückzugsgebiet, das sie halt für die Jungaufzucht nutzen können, eine verlässliche Nahrungsquelle. Rehe stellen ja den höchsten Anteil da in Deutschland an Beutetieren bei Wölfen, und die gibt es dann wirklich fast überall in großer Zahl. Insofern sind das Kriterien, die natürlich auch in vielen Orten zu erfüllen sind. Und die Wölfe sind ja sehr clever, sie sind sehr schlau, sie sind sehr anpassungsfähig, sie sind lernfähig. Und deswegen kommen sie ja auch in vielen Bereichen potenziell zurecht. Also da gibt's
immer noch viele Flächen, die für sie geeignet wären. Okay, jetzt haben wir ein paar dieser Themen kurz gestreift. Also was entscheidet über Population? Was fressen die eigentlich? Kommen die mit Wildnis zurecht? Das sind jetzt so 3 von 10 oder 15 Themen, die häufig in den Medien diskutiert werden. Es ist ja manchmal schon ein bisschen, ist schon fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre, wie häufig man sich erneut über etwas wundern kann, was schon 100-mal durchdiskutiert wurde. Also man kann ja sagen, in Sachsen hat es angefangen, in Brandenburg haben sich ausgebreitet nach Nordwesten und viele Regionen in Deutschland haben eigentlich schon lernen können, wie man mit Wölfen umgeht. So wie du es vorhin gesagt hast, man muss halt die Nutztiere zum Beispiel schützen. Und es gibt viele, viele gute Beispiele, wo das gut funktioniert. Und auch da die Statistik jetzt der Schadensfälle, die sagt, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, ich weiß, aber ich habe im Kopf, dass es weit über 90% sind von den Nutztierrissen, dass da kein sachgerechter Wolfsschutz vorhanden war. Also das, also so wie du sagst, es ist in der Regel, ist es verhinderbar. Und trotzdem gibt es ja sowas wie, das wird schon fast mein trauriges Lieblingsthema, sowas wie gezielte Desinformation, nicht nur von welchen, die jetzt Interessen sehr persönlich und sehr direkt haben, wie zum Beispiel von Schäfern oder von Ponyhaltern, sondern auch von Jägern, von Jagdverbänden ja auch. Es geht nicht um einzelne Jäger, sondern mir geht es teilweise auch um die Verbände, die ja dann auch solche Politik machen und auch Politiker, die auf der einen Seite dann auch gegen Fake News wettern, auf der anderen Seite selbst welche verbreiten und eigentlich da die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht nutzen, ignorieren oder sogar dagegen vorgehen. Und das macht mir halt Angst. Also wie, auf welcher Basis sollen wir unsere Interessenkonflikte besprechen, wenn wir nicht auf der Basis der Wissenschaft beginnen?
Also das ist natürlich ein unglaublich wichtiges und schwieriges und frustrierendes Thema. Ich denke, wir müssen immer wieder versuchen, sachliche Informationen anzubieten. In jeder Form. Mit Podcasts, Filmen, Büchern, Vorträgen. Also, da darf man nicht müde werden, glaube ich. Auch wenn man das schon oft gemacht hat, dann doch Dinge dann zu wiederholen. Die Frage ist ein bisschen, wie erreicht man die Leute? Ne? Also natürlich, einige sind sehr gut informiert und erstaunlicherweise sind, obwohl wir so viel über die Wölfe wissen, ich meine, es ist ja im Grunde keine Tierart in Deutschland besser untersucht als der Wolf. Wir haben ein unglaubliches, eine riesengroße Datengrundlage über Wölfe. Ist es immer wieder so, dass ja schlecht recherchierte Beiträge erscheinen? Also ich denke, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist wirklich, die Leute, die diese Beiträge machen, wissen es immer noch nicht. Also praktisch, die sind schlecht informiert, sie haben schlecht recherchiert. Und das zweite ist, es ist eine gezielte Falschinformation. Beides ist schlecht, aber gegen das erste kann man was tun. Und gegen das zweite kann man sogar auch ein bisschen was tun. Und das, glaube ich, sollte weiterhin versuchen. Also was einem mir immer wieder begegnet ist, also diese Klischees, ne? Also du hattest angesprochen worden, der böse Wolf, die Gefährlichkeit, das exponentielle Wachstum. Wölfe ernähren sich von Nutztieren. Also das ist ja alles, sind ja so Headlines, Überschriften, Schlagworte, die halt einfach nicht korrekt sind und wo wir es besser wissen. Und jetzt habe ich nämlich hier nochmal eine Kleinigkeit gefunden, bringe ich hier nochmal mit rein gerade. Also hier, wir haben ja schon kurz gesprochen von der Größe der Wolfsreviere in Deutschland, ne? Also 250 Quadratkilometer etwa. Also manche sind ja auch noch ein bisschen kleiner, 200 Quadratkilometer. Die Stadt Köln hat eine Größe von 400 Quadratkilometern. Und da leben über 1 Million Menschen auf dieser Fläche, aber es hätten maximal 2 Wolfsfamilien Platz, vielleicht auch nur 1,5. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die dann alle nur noch einen Stehplatz haben, sondern das sind territoriale Tiere, die sich ja selbst auf Abstand halten. Und auch das sind Dinge, die wir natürlich wissen und die aber nicht berichtet werden. Wenn über Nutztierrisse berichtet wird, dann wird nicht gesagt, ob die vernünftig geschützt waren. Also Die Berichterstattung ist da leider häufig schlecht, weil eben auch viele der Leute, die darüber berichten, nicht so informiert sind. Das heißt, es gibt ja verschiedene Gründe, also warum Beiträge mit unterschiedlicher Qualität erscheinen. Also zum einen gibt es bei Medien gewisse strukturelle Probleme. Es herrscht ein großer wirtschaftlicher Druck. Die müssen halt viel Beiträge raushauen und gründlich recherchierte Beiträge sind einfach zeitintensiv und deswegen teurer. Aber heute ist es eben oft so, dass praktisch dieselbe Anzahl von Menschen oder manchmal sogar weniger Menschen mehr Inhalte produzieren müssen. Und Meinungsbeiträge, wie etwa Kommentare, die sind sehr schneller anzufertigen als jetzt irgendwie ein gut recherchierter Beitrag über ein komplexes Thema. Das ist praktisch schon mal so ein strukturelles Problem. Und dann gibt es ja auch, ja, gerade im kleinstädtischen Bereich gibt es häufig so kostenfreie Lokalblätter, die Inhalte übernehmen von außen ohne Honorar. Das heißt, die sind dann froh, dass sie irgendwie Seiten füllen können und übernehmen tatsächlich dann irgendwelche Geschichten, die ja nicht oder nur schlecht geprüft sind und die dann praktisch als Vehikel dienen, um falsche Informationen zu verbreiten. Und jetzt im Online-Bereich ist es so, dass jetzt zugespitzte, überzogene, polarisierende Themen mehr Klicks erzeugen als welche, die seriöser, sachlicher sind. Und deswegen belohnen Algorithmen häufig diese reißerische Berichterstattung. Und das ist natürlich ein riesiges strukturelles Problem. Was auch problematisch ist, dass sich viele Menschen eben nur noch in den online informieren und nicht mehr in Leitmedien. Also natürlich haben Leitmedien auch ihren Online-Auftritt, aber praktisch viele davon von Online-Auftritten sind ja nicht kuratiert, also gerade die sogenannten sozialen Medien. Und die Leitmedien sind aber der Wahrheit verpflichtet. Und die haben eine Redaktion, die Fakten checkt. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und mein Eindruck ist wirklich, dass halt Medienkompetenz verloren geht und dass viele Menschen sich halt nur noch in sogenannten sozialen Medien informieren, wo dann halt mehr Meinungen als Fakten transportiert werden. Und die Digitalisierung, die bringt eben auch eine erhöhte Geschwindigkeit mit sich. Also früher sind Zeitungen einmal pro Tag erschienen und heute wird im Grunde rund um die Uhr veröffentlicht und jeder will der Erste sein. Und auch das schadet natürlich der Genauigkeit. Also insofern, diese Grundvoraussetzung ist erstmal schwierig. Und in dieser Gemengelage können jetzt erstmal schlecht recherchierte Artikel veröffentlicht werden oder zum Beispiel auch gerne genommen falsche Zahlen zum Wortbestand. Jetzt ja gerade jetzt wieder war das ja sehr eine utopische Zahl da veröffentlicht worden für den Bestand. Da wurde gesagt, es gibt 20.000 Wörter in Deutschland, gemeint war Europa, aber es wurde halt als Deutschland hier veröffentlicht. Und das ist natürlich, wenn das nicht ständig passiert, ist natürlich sehr, sehr schlecht.
In so einem Fall ist ja interessant, da haben die Medien, die ja dann auch eine Verantwortung, jemand, der so eine List verbreitet, ans Kreuz zu nageln. Ja, also ich meine, darauf hinzuweisen und zu sagen, übrigens, das ist ja Quatsch, was du erzählst. Wie wenn ein Minister erzählt, wir brauchen eine Obergrenze und da die gesamte Wissenschaft ist sich einig und sagt, Obergrenze ist Quatsch. Ganz genau, das ist praktisch das Problem. Man muss da wirklich dann also schnell eingreifen und ich glaube, man muss halt so viel sachliche Informationen wie möglich anbieten, auf allen Wegen, auf allen Plattformen. Und häufig ist das Problem, man predigt zu den Bekehrten. Deswegen ist es eben wichtig, dass man halt neue Zielgruppen erreicht und auch gerade die Leute, die den Wölfen kritisch gegenüber eingestellt sind, aber da ist ja auch einfach wichtig, dass auch die mit Fakten argumentieren. Also man muss halt immer wieder diese Fakten und sachliche Informationen anbieten und dabei kann ja auch jeder mithelfen. Also alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts hier, die können Multiplikatoren werden und zum Beispiel aktiv gegen Falschmeldungen vorgehen. Also man kann sich zum Beispiel an Redaktionen wenden und Klarstellungen fordern. Das ist halt bei den klassischen Medien so, wenn die ihr Versäumnis in der Sorgfaltspflicht haben, aber das kann man natürlich auch bei den sozialen Medien machen. Und da kann hier im Grunde jeder mithelfen. Also
Eine Möglichkeit wäre jetzt eine Rüge über den Presserat. Der Deutsche Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien und deren Online-Auftritte in Deutschland. Und anhand von Beschwerden überprüft er die Einhaltung ethischer Regeln im Journalismus. Und die sind im Pressekodex festgehalten. Also das sind ethische Standards für Journalismus. Das ist also so ähnlich wie ein ärztlicher Eid. Und so eine öffentliche Rüge, die dann erteilt werden kann, das ist schon eine harte Sanktion, denn die Redaktionen, die müssen das in alle ihren nächsten Ausgaben veröffentlichen und das möchten die nicht gerne. Also das heißt, die würden sich gerne diese Schmach ersparen. Und wenn man die halt mehrfach dabei ertappt, dass sie unsauber arbeiten, dann sollte man sie darauf hinweisen, weil das immer schlecht ankommt, wenn sie eine Rüge vom Presserat bekommen. Also dafür ist ja auch genau dieses Argument da.
Wie ist das denn? Für mich ist ja auch die Frage, was ist so ein Symptom dafür, dass da nicht ordentlich gearbeitet wurde, nicht gut recherchiert war? Und für mich würde es heißen, zum Beispiel bei einem Bericht über einen Wolfsriss, gab es eigentlich sachgemäßen empfohlenen Schutz oder nicht? Ne? Und dazu gehört dann auch, also nicht nur Stromzäune, sondern war da auch genug Spannung drauf, war irgendwie der Bewuchs weggeschnitten, war die Höhe auch rundherum gewährleistet und so weiter. Und das andere wäre, auch bei Berichten, wo es jetzt um grundsätzliche Themen geht, dass dann einfach die wissenschaftliche Meinung, der wissenschaftliche Erkenntnisstand, so muss man es vielleicht formulieren, dass der vorkommt, ist für mich immer eine Frage. Also wenn ich nur einen Wolfsberater nehme für so einen Fallbericht und dann vielleicht noch den Bürgermeister und dann noch eine besorgte Bürgerin, dann habe ich zwar verschiedene Perspektiven gebracht, aber dann fehlt ja eigentlich das aus dem wissenschaftlichen Erkenntnisraum, was jetzt auf diesen Fall bezogen angewandt werden sollte oder kommuniziert werden sollte. Also wäre das auch schon was, wo man sagen könnte, wenn praktisch Wissenschaft nicht vorkommt, wäre das schon ein Verstoß oder wäre das zu wenig?
Ich glaube nicht, dass man immer wissenschaftlich sein muss, aber man muss halt immer korrekt sein. Also die Zahlen müssen stimmen und man sollte durch die Umstände erklären. Also wenn man jetzt von so einem Wolfsriss berichtet, dann entsteht hier der Eindruck, die Wölfe kommen und reißen mir jedes Nutztier und das ist ja nicht so. Also das heißt praktisch, um das einordnen zu können, müsste man ja sagen, dass die nicht geschützt waren. Also und praktisch jedenfalls, wenn das stimmt, ne? Aber praktisch, ich glaube dadurch entsteht ja auch der Eindruck, Wölfe ernähren sich von Nutztieren und das ist nicht so. Wölfe ernähren sich von Wildtieren und wenn sie Nutztiere reißen, das ist ja sehr gut untersucht. Der Anteil von Nutztieren in Nahrungsstärken deutscher Wölfe liegt bei 1-2%. Das heißt, 98-99% sind keine Nutztiere, sondern Wildtiere. So soll es sein. Jetzt die Frage, wie kommen diese 1-2% zustande? Und da ist in der Großteil, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, 75%, 80% nicht geschützt oder nicht fachgerecht geschützt. Das heißt, es hat den Grund, warum die Wölfe die Nutztiere reißen, und das sollte man erwähnen, um das einordnen zu können.
Finde ich schon wichtig. Ja, ich meinte jetzt zum Beispiel sowas, da geht jetzt ein Wolf nachts durchs Dorf und dann gibt es wieder den Aufschrei und alle schreien, oh, jetzt kommen sie sogar näher an die Menschen ran, durchs Dorf, da geht mein Kind ja morgens zur Schule. So, oh, wie ist das gefährlich? Und im Prinzip ist die Forschung sich einig, ich würde sagen, in sehr weiten Teilen, was man als gefährliches Wolfsverhalten klassifizieren würde, zum Beispiel eine Annäherung in Pierschaltung und dass sich dann ein Wolf nicht irgendwie verscheuchen lässt in so einem Fall und so. Ja, also da gibt es Beispiele, da gibt es einen wissenschaftlichen Erkenntnisstand und dann gibt es da eine Beobachtung, eine völlig andere Beurteilung. Und diese wissenschaftliche Perspektive spielt dann einfach in der Berichterstattung keine Rolle.
Ich bin natürlich völlig bei dir. Wenn man wissenschaftliche Argumente bringen kann, je nach Sachverhalt, dann ist es ganz, ganz wichtig. Das ist die Frage, was weiß man im konkreten Fall darüber, wer hat gesehen, wie sich der Wolf bewegt hat. Aber zum Beispiel dieser Wolf in Hamburg, den wir, glaube ich, alle noch ganz gut in der Erinnerung haben, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schlecht die Medien da berichtet haben. Weil, glaube ich, bei den allermeisten Menschen der Eindruck hängen geblieben ist, oh, Wolf kommt in die Stadt, gefährlich, gefährlich. Ich finde es auch verständlich, dass die Menschen diesen Eindruck gewinnen, aber das liegt natürlich daran, wie die Geschichte erzählt ist. Und wenn man halt die ganze Geschichte erzählt und sagt, liebe Leute, das ist ein junger Wolf, der sich verirrt hat, der ist mehrfach falsch abgebogen, ganz unglücklich, der hat totale Angst, der wollte nur weg von den Menschen. Es gibt ja auch Videos, die das zeigen, dass der wirklich versucht, die Begegnung mit Menschen zu vermeiden. Es ist ihm überhaupt nicht gelungen. Es war wirklich sehr schade und ärgerlich und wirklich großes Pech. Aber es war einfach überhaupt kein aggressives Verhalten. Der Wolf wollte weg. Und er war ja am Ende so zärtig und erschöpft und kaputt, dass er einfach, um von den Wölfen wegzukommen, in die Binnenalster gesprungen ist. Und als die Rettungskräfte kamen, ich glaube, es war die Feuerwehr, brauchten die nicht mal irgendwie ein Betäubungsmittel, die konnten die einfach rausziehen. So fertig war der. Also der war völlig am Ende. Und es war ganz viel Pech und es ist also wirklich keine schöne Geschichte, aber es war halt kein aggressives Verhalten. Und das ist ja nicht so berichtet worden, sondern der Tenor war in den allermeisten Berichten ein völlig anderer. Und das ist schlecht, weil das einfach nicht das abbildet, was passiert ist.
Es gibt halt, wie du vorhin schon gesagt hast am Anfang, Klicks, wobei ich war wirklich fast schon positiv überrascht, weil vielleicht hing das dann gerade auch mit meiner Medienbubble zusammen. Da gab es durchaus auch welche, die schon zu Beginn sehr zurückhaltend berichtet haben und auch gesagt haben, jetzt lass uns erstmal abwarten und erstmal überhaupt feststellen, was da überhaupt passiert ist.
So, also das wäre ja auch die normale Haltung, dass man sagt, wir berichten nur das, was wir belegen können und bei allem anderen sind wir erstmal vorsichtig. Ja. Das ist aber nicht in allen Fällen passiert.
Ja, es gab ja früher diese Videos auch von einem Treckerfahrer, wo dann da stand dann von Wolf umzingelt und du sahst halt ein paar Wölfe, die auf einen Trecker zugelaufen sind, die dann halt jetzt gesehen haben und ganz gelassen im großen Kreis um ihn rum gelaufen sind, also ihn einfach umkreist haben, um dann weiterzugehen und daraus wurde umzingeln gemacht oder in Vechta gab es früher mal so einen Waldkindergarten, da wurde dann im Wald auf einer Wildkamera nachts ein Wolf fotografiert, oh Wunder. Und dann hat das, was manche an den Zeitungen nennen, mit vier Buchstaben, hat dann am nächsten Tag getitelt, wie heißt das, Wölfe streifen um Kindergarten. Ne? Also da werden immer diese Wagenburg-Bilder gezeichnet und aber nicht nur von diesem Schmierblatt, sondern auch von anderen Medien, die natürlich dann Klicks beeinflussen. Ja,
Mist ist es. Also Problem ist klar, es gibt sehr viel schlechte Berichterstattung, die hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist schlecht recherchiert oder der Wunsch nach vermehrten Klickzahlen. Manchmal sind es gezielt gestreute Falschinformationen, aber in der Summe ergeben sie halt ein schlechtes Bild. Und es ist halt ganz schwer, dagegen so nebenbei vorzugehen. Und meiner Meinung nach bräuchten wir Menschen, die das wirklich hauptamtlich machen, die sich darum kümmern, ein sachliches Bild der Wölfe zu verbreiten. Und wie könnte man das tun? Also ich glaube, das müssen wirklich Vollzeitstellen sein, die halt wirklich dann die Medien, die sozialen Medien, die Leitmedien, im Grunde alles, was zu den Wölfen veröffentlicht wird, durchkämmen und dann halt Gegendarstellungen einfordern, dass die in Redaktionen melden und dann im Zweifelsfall sich an den Presserat oder ähnliche Institutionen wenden, um halt eine Sachlichkeit wieder in diese Debatte zu bringen. Und ich denke, das müssten halt hauptamtliche Personen sein. Und die Frage ist, wie kann man das hinkriegen? Also wie kriegt man sowas finanziert? Und meine Vorstellung ist, dass man das unabhängig von Behörden machen muss, weil sich die Ausrichtung von Behörden ändert sich immer wieder mit den politischen Verhältnissen und dem jeweiligen Führungspersonal. Und das heißt, das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Es sollte auch kein Verein sein, denn ein Verein, da kannst du die Satzung ändern und das Ziel und den Zweck des Vereins. Du kannst aus einem Kegelverein einen Fußballclub machen und umgekehrt. Also insofern, brauchst du halt einen Rahmen, wo klar ist, okay, wir wollen hier praktisch etwas mit Bestand haben. Und das Beste ist die Stiftung. Eine private Stiftung, denn das Stiftungsziel, das bleibt immer gleich. Bei Personalsechste, bei anderen politischen Verhältnissen und dadurch ist es krisenfest. Also ich wohne in Frankfurt und wir haben Stiftungen, die sind 800 Jahre alt. Stiftung des öffentlichen Rechts. Die haben alle historischen Veränderungen und alle Herausforderungen überlebt. Und ich glaube, in so einem, in sowas muss man das einbetten. Wir haben ja hier, also zum Beispiel, es gibt die Legacy Landscapes, das ist, sind große Schutzgebiete, die für die Ewigkeit finanziert werden. Und das wird gemacht, eben mit einem großen Stiftungskapital, und aus den Erträgen davon wird praktisch das, ja, wird die, der Bestand dieser Nationalparks von großen Schutzgebieten finanziert. Und das ist dann eben auch unabhängig von politischen Strömungen, oder zum Beispiel viele afrikanische Nationalparks, die finanzieren sich aus Tourismuseinnahmen, geblieben während Corona aber aus. Plötzlich gab es keine Ranger mehr. War ein Riesenproblem. Und die Stiftungen machen sowas krisenfest. Und dieses Modell könnte man eben auch, ich sag mal, in einer Stiftung anwenden, die sich eben um ein sachliches Bild der Wölfe bemüht. Und mit sowas könnte man dann eben unsachliche Informationen eliminieren und versuchen, sachliche zu verbreiten und das eben nicht so dem Zufall überlassen, sondern ich glaube, da muss man wirklich aktiv dagegen vorgehen. Und insofern hoffe ich, dass es vielleicht gelingt, praktisch, wenn man Gelder bündelt, da zumindest eine Anfang zu bekommen und aber systematisch gegen solche Falschinformationen vorzugehen, weil das einfach kaum zu ertragen ist, wie viel davon ständig veröffentlicht werden.
Ich finde das eine super Idee. Ich habe nur gerade gezuckt, weil du das jetzt nur auf Wölfe bezogen hast. Ich wäre jetzt eher so beim Naturschutz, weil ich habe ja ähnliche Themen bei ganz vielen anderen Tieren, auch bei Waschbären, bei Füchsen, bei, ich weiß nicht. Man kann es ewig weiterspinnen.
Das Feld ist riesig, aber ich glaube, bei den Wölfen, das ist halt so wahnsinnig polarisiert, das Ganze. Und es ist so viel falsche Informationen im Umlauf, und sie werden ja auch gezielt gestreut.
Also es gibt ja allein schon, ich würde ja sagen, also ich meine, so eine Stiftung, ich bin jetzt wie gesagt bei einem größeren inhaltlichen Zusammenhang, die könnte auch mal auf die Wortwahl Einfluss nehmen und das Wort Pflanzenschutzmittel verbieten lassen, zum Beispiel. Aber das sind noch so kleine Nebenprojekte.
Also das betätigte Feld ist sicher riesig, aber ich sag mal, bei Waschbären gibt es jetzt nicht so viele Leute, die jetzt gegen Waschbären sind. Oder okay, also ich wüsste jetzt
kurz. Natürlich nicht. Ja, es gibt Riesenstudien von Jäger finanziert aus Frankfurt, die unwissenschaftlichen Mist verbreiten. Mit namhaften Hochschulen.
Gibt es auch Leute, die aktiv Fake News bei Waschbären? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es die. Ja, okay, gut. Also dann ist das Feld besonders groß. Ich kann es halt bei den Wölfen beurteilen. Bei Waschbären hätte ich es nicht beurteilen.
Guck dir mal das Projekt Sovia.
Man. Okay. aber ich finde halt, man darf das Spielfeld da nicht anderen Akteuren überlassen, sondern muss da irgendwas entgegensetzen. Und das kann man einfach jetzt freiberuflich eigentlich oder nebenher in seiner Freizeit schaffen, ja, das gar nicht. Das ist so viel, dass man, glaube ich, dann wirklich systematisch davor gehen muss. Und dieses stiftungsfinanzierte Modell, das scheint mir etwas wirklich tragfähiges zu sein, womit man auch bis, also wenn man das hinbekäme, sowas eben auch langfristig finanzieren kann. Und dann könnte man eben sachliche Informationen zu überwürfen verbreiten. Also es geht ja auch wirklich darum, das insgesamt zu versachlichen, diese unsachlichen Beiträge zu eliminieren, weitere unsachliche Beiträge verhindern und vielleicht selbst was Sachliches verbreiten, dass das insgesamt einfach viel mehr faktenbasiert ist und sich auf die ganze Diskussion eben auf wissenschaftliche Erkenntnisse fußt und nicht auf irgendwelchen Meinungen von Leuten, die sie glauben, verbreiten zu müssen. Und das, dann hätte man nämlich auch ganz andere Entscheidungen.
Ja, das ist ja leider auch so ein spaltender, das ist ja auch so eine weitere Spaltung, die gerade in der Gesellschaft vor sich geht, dass Meinung immer mehr von Wissen abgespalten wird und sich selbstständig
macht. Ja, das ist ja eine dieser ganz schlimmen Entwicklungen, dass, ich sag mal, Wissenschaft von manchen Leuten so abgetan wird, als wäre das eine Meinung von vielen.
Ja. Und da möchte ich mal so ein bisschen. Ich finde, daran gehe ich ganz schön, man kann so auf die auf die Seiten der Naturschutzverbände gehen, so ist egal, sage ich, ob es BUND oder NABU oder auf andere sind, da findet man zum Thema Wolf, finde ich, ganz tragfähige Stellungnahmen, die einen guten Überblick geben über solche Themen, wie wir sie heute auch diskutiert haben. Und ich bin auch Mediator und da ist es halt immer so, wenn man einen Konflikt hat und nicht weiterkommt, dann holt man eine fachliche Instanz dazu, um eine zusätzliche Perspektive in den Konflikt zu bringen. Und beim Wolf haben wir halt das Problem, dass die Naturschutzhaltung, die da veröffentlicht wird, sehr, sehr große Nähe hat zur Wissenschaft. Also die fachliche Perspektive ist die eine Konfliktseite und darum wird sie auch so ungern noch dazugezogen. Also von daher fände ich es auch ganz wichtig, dass man mal schaut, dass man auch, also ein Teil des Bildungsauftrages ist, glaube ich, jetzt nicht nur Gefahr von Wolf und so zu kommunizieren, sondern auch nochmal, was heißt eigentlich wissenschaftliches Arbeiten und so. Das heißt ja auch, sich ständig selbst zu hinterfragen, neuen Erkenntnisgewinnen anzustreben und sich immer wieder zu irren. Also Fragen zu öffnen, das muss man halt wissen. Das muss man halt wissen und nicht, ja. Ihr habt ja vor 3 Monaten oder vor 3 Jahren was anderes erzählt, ihr habt ja eh keine Ahnung, das ist halt Quatsch.
Ja, vor allen Dingen sind jetzt Wissenschaftler immer total zurückhaltend. Die sagen ja nur, okay, wir haben jetzt das und das rausbekommen, wenn sie es wirklich über Daten belegen können. Und wenn sie es nicht belegen können, dann sagen sie auch nicht, dass sie es wissen. Das heißt, ja, wir haben eine ganz andere Grundhaltung. Und wenn man die nicht hat, sagt, okay, ihr könnt nicht beweisen, dass nicht stimmt, also stimmt. Also dass es so ist, dann ist das Gegenteil richtig. Also das ist ja nicht so. Also man kann da bestimmte Aussagen treffen und für manche Aussagen fehlen halt die Daten, aber nur weil die Daten nicht da sind, heißt ja nicht, dass die nicht stimmen. Also vielleicht haben manche Leute tatsächlich keine wirkliche Vorstellung von wissenschaftlichen Aussagen oder von wissenschaftlichen Arbeiten und das macht in der Kommunikation vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger.
Ja, ich glaube, da braucht man vielleicht auch, ja, aber vielleicht auch so Informationshäppchen, wieso? Also habe ich schon mal vorgeschlagen, vielleicht muss ich einfach mal recherchieren. Wahrscheinlich gibt's das 100-fach, es nutzt doch keiner. Einfach so ein 3 Minuten YouTube-Film, der das erklärt auf eine...
Was ist Wissenschaft?
Ja, einfach so 3, 4, 5 von praktisch Kurzfilmen, die das wie so ein Comic erklären. Da gibt's ja zu vielen Themen so gute Erklärfilme, ne? Und dazu gibt's bestimmt auch welche. Und die muss man vielleicht einfach nur mal verbreiten, um wie eine andere Sicht drauf zu ermöglichen. Und auch mal einfach so Weisheiten wie, ja, oder das ist jetzt meine kleine Weisheit, Erkenntnis, dass es auch eine Korrelation gibt zwischen Lautstärke und Wissen.
Ach so. Ja, führ das nur mal ein bisschen aus. Wer
ist laut? Es ist ja eigentlich schon so, wie du es gerade geschildert hast, die sich 100 Jahre lang mit einem Thema beschäftigt haben und sehr gut sich in eine Thematik, in halt verschiedene Zusammenhänge reingearbeitet haben. Die wissen um die Komplexität der Fragestellung und um die Stellen, an denen man relativieren muss. Das führt dazu, dass sie sehr demütig sind und nicht so rumschreien und auch nicht sagen, das ist die Lösung, sondern eher zurückhaltend sind und eher still sind. Ich würde sagen, da gibt es ja schon einen Zusammenhang. Gibt es natürlich bestimmt Gegenbeispiele, aber das ist sehr häufig so.
Tendenziell würde ich das unterstützen, nach meiner Erfahrung, ja.
Gut. Wir haben gesagt, du hast vorhin gesagt, auf keinen Fall so lange.
Sehr lange.
45 Minuten. Nein, das ist nicht so lange. Ich finde es gut. Vielen Dank, Axel. Wenn du nicht noch ein Wort zum Sonntag hast, können wir an der Stelle für heute schließen. Was hältst du davon? Hast du noch was? Ein Wort zum Sonntag?
Ich habe kein Wort zum Sonntag, aber was natürlich schön wäre, wenn du ein Wort zum Sonntag hast und so ein bisschen sagst, so sinnmäßige Leute, wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut in das Buch Deutschlands Wilde Wölfe rein.
Liebe Leute, wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut in das Buch. Nein, also ich habe Axel nicht umsonst gefragt, ob er hier gerne meinen Podcast macht. Ich schätze deine Arbeit halt einfach sehr. Ich mag deine Bücher, nicht nur das Neue, auch für die Älteren. Ich weiß gar nicht, was davon noch verfügbar ist. Aber ihr findet natürlich die Informationen zu Axel auch zu seiner Homepage und zu dem, was er noch so gemacht hat, hinter in den Neudeutsch Shownotes, im Begleittext. Ihr findet's auf jeden Fall, sonst fragt. Ja, ich hoffe, wir machen das noch irgendwann mal. Vielleicht mal nicht zu Wölfen, vielleicht auch zu was anderem, vielleicht auch wieder zu Wölfen. Wir werden sehen.
Ja,
alles Gute, Axel.
Vielen Dank. Ja, ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte. Achim, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, ebenfalls alles Gute.
Cheers.
Tschüss.
Ciao.
Guck, haben wir uns verplappert hier.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.